Dieser Podcast wird präsentiert von Krieghoff, Okasandu Jagdsafaris, Familie Scheiring,
Autohaus Becker Thiemann,
Will und Apel.
Ich saß da damals auf dem Sitz und in Begleitung, weil ich noch einen Jugendjagdschein hatte. Und dann habe ich plötzlich hinter mir was einfach nur länger gehört, habe nie irgendwie was gesehen, habe mich immer wieder mal umgedreht. Und ja, dann habe ich mich nochmal umgedreht und dann stand ungelogen 5 Meter hinterm Sitz der passende Rehbock. Und ja, mehr Jagdfieber ging, glaube ich, nicht. Also da war ich sehr ehrfürchtig und den Tränen nahe. Beziehungsweise 1, 2 Tränchen habe ich dann da schon vergossen. Weil ich finde, man muss sich auch immer darüber bewusst sein, man nimmt einem Lebewesen das Leben und man sollte die Ehrfurcht nie verlieren.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier beim FSW-Podcast. Mein heutiger Gast ist der liebe Naimo, der Voralpenjager. Herzlich willkommen bei uns im Studio in Hannover.
Ja, vielen herzlichen Dank, lieber Maximilian, dass ich heute bei euch sein darf.
Das Ganze hat ja so ein bisschen witzig stattgefunden, wie wir uns kennengelernt haben. Also wie eigentlich jetzt alle auch wissen sollten, haben wir einen deutschen Chapter vom SCI gegründet. Und der liebe Naimo ist einer der Ersten, die tatsächlich bei uns beigetreten sind. Und erzähl mal ein bisschen, wie es entstanden ist.
Ja, also ist eigentlich ganz witzig entstanden. Vor nicht so langer Zeit war ja der Poldi bei dir. Und ich schaue auch schon längere Zeit deine Podcasts. Und dann habe ich halt auch privat mit dem Poldi ein bisschen drüber gequatscht und habe dann auch davon erfahren, dass ihr eben den SCI Chapter Germany gründet und fand das eine echt coole Idee, habe mich dann dementsprechend bei dir gemeldet und so sind wir dann in Kontakt gekommen und letzten Endes am heutigen Tage hier gelandet.
Ja, es war ja auch, ich glaube, wir haben auch länger telefoniert, hatten uns halt auch ganz gut verstanden und ja, wir schauen ja auch immer so ein bisschen, wer auch zu uns passt. Wir haben ja im Moment bei dem SCI, ist ja auch, sag mal so, jetzt ein bisschen jüngere Generation. Du hast es ja auch mitbekommen, die Leute, die sich da auch in der Gruppe vorgestellt haben, genau. Dass das so ein bisschen, ja, ich habe es jetzt nicht ausgesucht, aber schon jüngere gefragt, sagen wir mal so. Ja. Das heißt auch, natürlich, wenn ihr jetzt, das hat nichts mit dem Alter zu tun, aber wo natürlich wir Lust drauf haben, ist auch, dass die Leute sich engagieren und dass das nicht einfach irgendwelche Menschen sind, die einfach nur beitreten wollen und dann nichts machen, sondern dass da auch ein bisschen so Meinung ist und Diskussionsrunde. Und wir fangen das gerade, das ganze Thema ja überhaupt erst richtig an. Und genau, deswegen freue ich mich da, dass du da natürlich das gemacht hast und da bei uns beigetreten bist. Und ich denke, dass da jetzt auch noch Ende des Jahres oder beziehungsweise auch Anfang nächsten Jahres da noch spannende Neuigkeiten kommen. Und natürlich, wenn ihr da Lust habt beizutreten, jetzt muss ich mal hier Werbung für unsere eigene Sache machen, schreibt uns einfach bei Instagram an und dann treten wir mit euch in Kontakt und dann ist das auch gar kein Problem.
Klar, ja, wir freuen uns definitiv über viel Zulauf und ich sag mal, wenn wir das schön groß machen können und da einfach für Artenvielfalt und ein gutes Standing für all unser Hobby einstehen können, dann freuen wir uns da sehr drüber. Bin ich ganz deiner Meinung.
Sag mir doch mal ein bisschen was über dich. Wann hast du einen Jagdschein gemacht? Wie bist du dazu gekommen? Was hast du alles schon so erlebt?
Genau, also ich bin fast 25, bin der Naimo und habe meinen Jagdschein vor knapp 9 Jahren gemacht. Und bin letzten Endes, also mein Vater ist in Indien viel zur Jagd gegangen, als es noch legal war, und aber auch nur in seiner Jugend. Und bin dann letzten Endes zum Jagdschein gar nicht familiär gekommen, sondern über Schulfreunde. Quasi in der 9. oder 10. Klasse, sowas rum war das, hat mein bester Schulfreund quasi einen Jagdschein angefangen und hat dann einfach mich und noch einen anderen Kumpel gefragt, ob wir dann nicht mitmachen wollen. Und ich war schon immer naturbegeistert und achte einfach selber recht viel drauf, wo meine Lebensmittel herkommen. Und ja, mehr Bio als Wildfleisch geht nicht, brauche ich dir nicht erzählen. Von dem her war das eine super Lösung für mich. Und dann habe ich mich da eben auch mit in der Jagdschule angemeldet, habe auch damals einen Einjahreskurs war das, gemacht. Also auch viel an Wissen mitgesammelt, weil mir war es wichtig, dass ich da jetzt keinen Crashkurs mache, wenn ich nicht groß Vorkenntnisse habe, sondern wirklich gescheit an die Sache herantrete. Und ja, dann bin ich letzten Endes da hängen geblieben und da hat sich eine Lebenseinstellung und eine Passion daraus entwickelt. Also Ich gehe sehr gerne auf die Jagd, dann ist mein großes Hobby, oder Hobby kann man es eigentlich gar nicht mehr nennen, es ist fest in meinem Leben verankert.
Wo hast du ein Revier?
Im Süden von München, mit einem Kumpel zusammen, haben wir eine kleine Jagd gepachtet, genau. Okay. Und ja, ab und zu bin ich auch noch in den Bergen unterwegs, also ich bin noch nicht allzu viel im Ausland unterwegs gewesen, steht jetzt in naher Zukunft definitiv an, reizt mich auch, aber ich war sehr viel am Berg unterwegs, für meine Verhältnisse. Klar, es gibt immer Leute, die sind mehr unterwegs, aber das ist auch so die wirkliche Jagd, die mich fordert, die mir Spaß macht. Also so ein Ansitz, ein klassischer Rehwildansitz an der Kirrung ist auch mal ganz nett zur Fleischbeschaffung, aber ich will was tun für meine Beute und einfach eine ehrliche Jagd, dass ich mich stundenlang den Berg raufkämpfen muss und ja, mit allen Naturgewalten rechnen und klarkommen muss, um dann letzten Endes ans Wild herantreten zu können und halt auch einen weitgerechten Schuss abzugeben.
Und, ja. Was war so das erste Stück Wild, was du bejagt hast?
Das erste Stück Wild war ein Jährlingsbock.
Okay, also ganz klassisch.
Ja, ganz klassisch, und der hat lang auf sich warten lassen. Ich war gefühlt jeden Tag draußen, auch in keiner schlechten Jagd, aber mein damaliger Jagdherr, der hat mich auch wirklich gut herangeführt an die Sache und mir das von klein auf quasi gezeigt, wie das Ganze abläuft. Also es war jetzt nicht so, dass ich nur Füchse schießen durfte, sondern der hat mich schon an gescheite Plätze gesetzt, aber es sollte einfach nicht klappen. Und dann nach einiger Zeit konnte ich dann meinen ersten Rehbock erlegen. Ist eine ganz witzige Geschichte. Ich saß da damals auf dem Sitz und in Begleitung, weil ich noch einen Jugendjagdschein hatte. Und dann habe ich plötzlich hinter mir was einfach nur länger gehört, habe nie irgendwie was gesehen, habe mich immer wieder mal umgedreht. Und ja, dann habe ich mich nochmal umgedreht und dann stand ungelogen 5 Meter hinterm Sitz der passende Rehbock. Und ja, mehr Jagdfieber ging, glaube ich, nicht. Also da war ich sehr ehrfürchtig und den Tränen nahe, beziehungsweise so 1-2 Tränchen habe ich dann da schon vergossen, weil ich finde, man muss sich auch immer darüber bewusst sein, man nimmt einem Lebewesen das Leben und man sollte die Ehrfurcht nie verlieren.
Ist aber tatsächlich, also ich finde, das sieht man den Leuten, wenn die auch richtig was dafür machen, und wir begleiten ja auch sehr, sehr viele Menschen auch mit der Kamera, und ich finde das immer so interessant, wie die Leute auch immer reagieren nach dem Schuss. Ich war auch schon bei einer Bekannten dabei, die ihr erstes Stück überhaupt bejagt hat. Mhm. Und das war genau das Gleiche. Das war Tränen, Ehrfurcht und auch einfach dieser Respekt zu dem Tier, der dann da natürlich auch bestehen bleiben muss. Und ich finde, das ist auch gerade das Wichtige. Wenn man das Ganze macht, wenn man das verlieren sollte, das hat der gute Amon hier bei uns auch im Podcast gesagt, wenn man da kein Jagdfieber mehr bekommt, dann soll man es lassen. Also das bringt nichts.
Ja.
Du hast eben gesagt, du warst relativ viel in den Bergen unterwegs. Mhm. Das ist was mir tatsächlich so ein bisschen ferngeblieben ist. Ich fange das jetzt an. Im August geht's, glaube ich, das erste Mal dann jetzt tatsächlich in die Berge zur Jagd. Mhm. Deswegen würde ich mich da sehr über ein paar Storys von dir freuen, angeschnitten hast. Und vor allen Dingen auch, ich habe ja gehört, du hast ein paar spannende Steinbockjachten gemacht. Ich glaube, das ist ja für die meisten auch so ein Traum. Wir haben viel über Afrika gesprochen, wir haben alle möglichen Sachen gesprochen. Aber ich glaube, Steinböcke ist für die meisten so das Nonplusultra. Deswegen würde ich mich da freuen, wenn du natürlich auch da was drüber erzählst.
Sehr gerne. Ja, also ich sage mal so, ich bin in die Bergjagd relativ stark eingestiegen, nenne ich es jetzt mal. Und zwar hat sich da einfach ergeben, dass ich eine Steingeiß erlegen durfte in Tirol. Und das haben mir meine Eltern damals geschenkt. Und es war eine recht taffe Jagd, sage ich so, wie es ist. Also so Königin der Alpen nennt man sie ja auch, und den Steinbock, den König der Alpen. Ist eine sehr fordernde Jagd, aber auch eine ehrliche Jagd. Also wir sind damals mit einem Berufsjäger, es war Ende August, wenn ich mich richtig erinnere, sind wir aufgestiegen um 3 Uhr nachmittags, weil für die nächsten Tage extrem schlechtes Wetter angesagt war. Es war quasi noch so der Kipptag vom Wetter, wo es noch gerade so ging, sind wir dann recht zügig aufgestiegen wir wollten ursprünglich auf 3000 Höhenmeter rauf, weil da eine Schutzhütte schön gelegen an einem See gewesen wäre, um da dann eben von dort aus auf dem Hochplateau auf Steinwild zu jagen. Haben dann auf dem Weg rauf aber zu spüren bekommen, dass das Wetter umschlägt. Es war Wintereinbruch, es war Starkregen, also es ging ins Lebensgefährliche. Also wir mussten Wasserfälle durchqueren. Es war wirklich Rutschgefahr. Also, und ich trage wirklich gute Meindl-Bergschuhe und La Sportiva. Das ist, die können was am Berg. Also ich glaube, viel bessere Schuhe gibt es für die Bergjagden nicht. Und selbst mit denen bist du auf diesen Schiefersteinen gerutscht wie auf einer Eisplatte. Und ich sag mal, in einem gewissen steilen Gelände wird es dann schnell lebensgefährlich. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, wir sind dann bis kurz unter die Hütte gekommen und haben dann direkt vor uns ein Rudel Steingeißen oder so einen kleinen Verband ausgemacht. Der Berufsjäger, die kennen sich natürlich aus, der hat die zuerst gespottet.
Ja.
Und die sind wirklich gut getarnt auch in dem Gelände. Es ist dann für einen Laien, der das erste Mal wirklich am Berg jagt, auch gar nicht so einfach, auf eine größere Distanz die zu erkennen. Auf alle Fälle haben wir dann uns kurz besprochen und gesagt, ja komm, wir probieren es jetzt einfach die nächsten Tage. Wir hatten die Jagd zwar so geplant, dass wir eigentlich 3 Tage da oben bleiben. Dementsprechend war der Rucksack voll und schwer. Und gerade wenn man das erste Mal am Berg ist, nimmt man doch mehr mit, als man wirklich braucht. Also kleiner Tipp an die Leute, die eine Bergjagd planen, so wenig wie möglich. Also es ist, ihr werdet es mir danken. Packt nicht so viel ein. Auf alle Fälle haben wir uns dann dazu entschlossen, die anzugehen, und wir konnten die dann auch noch erfolgreich angehen, und ich konnte dann auf knapp 270 Metern einen Schuss antragen mit der 270 Winchester. Und ja, die ist dann auch im Feuer gleich runter, also so wie es sein soll. Extremes Jagdfieber, super ehrliches und tolles Erlebnis und voller Ehrfurcht natürlich auch. Also ich sag mal, wir haben die auf 2700 Höhenmeter erlegt und alles schön und gut, aber dann kommt der anstrengende Part.
Bergen,
richtig. Und dann war es, dadurch, dass wir erst um 2:30 angefangen haben aufzusteigen, war es dementsprechend schon spät. Klar, Ende August ist es nicht ganz so früh dunkel,
ja.
Aber man muss sich dann schon ranhalten. Dementsprechend haben wir dann gesagt, wir müssen jetzt eigentlich wegen Wetter absteigen. Es macht keinen Sinn, da jetzt noch diese 300-400 Höhenmeter aufzusteigen im fast Dunkeln, und sind abgestiegen in vollkommener Dunkelheit. Die Stirntaschenlampen haben Akku aufgegeben.
Das hört sich ein bisschen nach Rettung in Not mit dem Helikopter am Ende des Tages an.
So ungefähr hat sich's auch angefühlt. Also irgendwann kriegst du Lebensangst. Also das war eine Erfahrung, die mich geprägt hat. Also solche Jagden prägen dich fürs Leben. Aber Zähne zusammenbeißen und durch. Also sowas hat auch einen Effekt einfach auf deine Persönlichkeit und die persönliche Entwicklung. Und
Der Berufsjäger hat nicht gesagt, hier ist jetzt auch mal irgendwo gefährlich oder wir müssen mal kurz noch eine Nacht hier oben bleiben, oder?
Doch, auf alle Fälle. Also wir hatten, es war klar seine Meinung, aber wir hatten quasi die Wahl, steigen wir jetzt im strömenden Regen durch weitere Wasserfälle rauf zu dieser Schutzhütte,
ja,
und bleiben da vielleicht 5 Tage. Ich sag mal, alles, was da bei uns dann noch Regen war, wäre weiter oben extremer Schnee gewesen. Mhm. Wären da wahrscheinlich die nächsten Tage nicht so leicht runtergekommen und dann natürlich auch mit der Lawinengefahr nicht zu vernachlässigen. Und dann haben wir halt gesagt, ja okay, wir steigen jetzt runter bis zur nächsten Alm. Ganz runter kommen wir heute nicht mehr, einfach von den Höhenmetern.
Ja.
Und haben das dann tatsächlich geschafft und wurden dann, es war eine gute Freundin von ihm, der die Alm gehört hat, wurden da dann herzlich aufgenommen, haben dann dementsprechend das Stück tot getrunken und in Ehren gehalten. Und dann dort übernachtet und dann am nächsten Tag weiter runter und dann ins Tal.
Aber hört sich auf jeden Fall nach einem richtigen Krimi an, das Ganze.
Absolut. Also, ja.
Ich bin immer jemand, ich versuche mir das immer zu visualisieren, wie man dann da abends steht und kein Licht mehr hat und versucht da trotzdem noch irgendwo was zu sehen.
Genau.
Und hat dann wahrscheinlich irgendwo, dann sieht man da auf die Entfernung das Licht von der Alm was anderes und denkt sich, ja, Gott sei Dank, ist es da.
So ist es.
Du hast aber auch schon ein männliches Stück geschossen.
Richtig, das war auch eine lustige Geschichte irgendwo. Und zwar war das außerhalb der Schusszeit, weil es war ein Hegeabschuss. Und zwar ein 1er Steinbock, was, glaube ich, so der Traum von vielen da draußen ist. Und ich bin mir bewusst, dass das ein extremes Privileg ist, sowas erlegen zu dürfen. Auf alle Fälle war es so, ich habe einen Anruf bekommen, direkt nachdem wir unser neues Auto abgeholt haben. Okay. Also es war so, ich bin noch kurz in die Arbeit dann, habe da noch Sachen erledigt und dann klingelt plötzlich mein Handy, unbekannte Nummer. Bin ich halt rangegangen. Ja, dringender Hegeabschuss von dem 1er Steinbock. Da hat mein Präparator, liebe Grüße gehen raus an den Sandro Mark, sehr guter Präparator gerade für Steinwild und hat auch schon einen Tiroler Berghirsch für mich präpariert, ein paar Gams, also ist wirklich, kann ich wärmstens empfehlen. Hat meine Nummer weitergeleitet, weil er eben wusste, dass sowas für mich in Frage kommen würde, dass ich eben einen 1er Steinbock schießen könnte, der extrem abgemagert und abgekommen ist und ich müsste quasi, also ich habe den Anruf, denke ich, so um 11 Uhr vormittags bekommen, ja, kannst du um 14 Uhr in der Jagd sein. Und es waren schon so 2,5, 3 Stunden zum Fahren. Bin ich schnell aus der Arbeit heim, habe meine Jagdsachen zusammengepackt und ab ging's in die Berge und dann dort einen Berufsjäger getroffen. Und dann haben wir den quasi schon aus dem Tal gesehen, weil der hat sich nicht mehr groß vom Fleck bewegt. Und ja, sind dann ein Stück aufgestiegen. Dementsprechend auch bei Schnee gar nicht so ohne.
Ja.
Auch im Frühjahr mit der Lawinengefahr nicht zu unterschätzen. Aber es war im Vergleich zur Stein-Geiß-Jagd lang nicht so fordernd. Aber ja, doch einfach auch eine Herzensangelegenheit, irgendwo das arme Tier zu erlegen. Und im Endeffekt konnten wir den dann auch mit einem weitgerechten Schuss zur Strecke bringen. Diesmal dann mit der eigenen Waffe. Die Stein-Geiß habe ich mit der Waffe vom Berufsjäger geschossen. Und dementsprechend, also ich schieße privat hauptsächlich 308. Sowas geht auch für einen Steinbock. Also klar, weite Distanzen.
Ich habe sowieso, ich finde das sowieso immer so geil, diese ganzen Diskussionen, die wir haben. Ich habe letztens war irgendwo so ein Kommentar, ja, die 308, da können wir bis 160 Meter mit jagen. Und in Amerika jagen sie den Wapiti bis 800 Meter damit, aber ist okay. Genau,
ja, ja, ich habe den Steinbock auch auf knapp 200 Meter mit der 308 geschossen und der ging im Feuer runter.
Ja.
Ja, und letzten Endes war es die absolut richtige Entscheidung, den zu entnehmen. Also der war am 12. Kopf und war extrem abgemagert. Der hat Lebendgewicht, also nicht aufgebrochen, 57 Kilo auf die Waage gebracht.
Oh, krass.
Und ich sag mal, Steinböcke sind schon, ich hab's jetzt nicht ganz im Kopf, aber irgendwas 100, 150 Kilo können die schon bekommen, wenn ich mich nicht ganz täusche.
Ja.
Das war so die Aussage vom Berufsjäger, wenn ich mich recht erinnere.
Also der ist am Ende seiner Lebenszeit
absolut
gewesen.
Absolut. Der hat sich auch die letzten Tage da nicht mehr groß wegbewegt. Der hat einen Radius gehabt von 300 Meter, wo der sich hin und her bewegt hat zum noch halbwegs Äsen. Ich habe dann auch bei einem befreundeten Tierarzt eine Fleischprobe quasi eingeschickt. Ist klar, dass so ein Stück zu verwerfen ist. Aber weil es mich einfach interessiert hat, was der gehabt haben könnte. Wir sind letzten Endes nicht drauf gekommen.
Okay.
Vielleicht war es einfach Altersschwäche.
Ja.
Oder irgendwie was am Zahn, dass er nicht mehr äsen konnte, aber auf alle Fälle richtig.
Das sind ja auch so die Sachen, weiß ich nicht, jedes Mal, wenn wir darüber sprechen, auch mit Tierschutz und mit allem drum und dran. Ich sag mal so, das sind ja auch die wichtigen Abschüsse, die man dann am Ende des Tages macht und wo man sich dann auch als Jäger für einsetzt. Natürlich ist das jetzt kein man freut sich ja schon darüber, wenn man einen 1er Steinbock bekommen kann. Da wird natürlich jetzt auch wieder irgendwer sagen, ja, das stimmt nicht oder von Nichtjägern.
Ja.
Aber es ist ja einfach so, dass die Tiere auch am Ende des Tages kein schönes Ableben haben, wenn man das auch mal so ehrlich sieht.
Genau.
Wir haben das, ich habe das ja schon ein paar Mal erzählt von Afrika, wie die Tiere dort sterben, aber das Gleiche ist natürlich dann auch im europäischen Raum. Wenn sie alt genug sind oder beziehungsweise zu alt sind, irgendwann sind die Zähne nicht mehr da, irgendwann geht die Nahrungsaufnahme nicht mehr richtig und dann geht es an zwar hungern oder dann kommt halt in den Gebieten, wo wir jetzt Wolf haben oder einen Luchs haben oder einen Bär haben, ja, in Europa kommt dann das Wild und ja, holt sich den dann. Ist natürlich auch der natürliche Lauf des Lebens, aber ich sag mal so ein, sag mal, in den letzten Stunden seines Lebens noch bejagen zu können, ist auch für den, ich sag mal, für den Steinbock ein angenehmerer Tod und ein schnellerer Tod als das, was er einen sonst erwarten würde.
Absolut, das sehe ich ganz genauso. Und das ist auch unsere feste Aufgabe einfach als Jäger und da kann man Auslandsjagden machen, so viele man will. wenn man daheim jagt, dann gehört es auch dazu, einen räudigen Fuchs zu entnehmen. Das, also, ist einfach ein elendiger Tod. Und warum will man das den Lebewesen? Also ich sage mal, uns allen liegt das Wild, würde ich sagen, extrem am Herzen. Wir tun die Kitze retten. Nicht, dass wir sie danach erschießen, sondern einfach, dass sie keinen grausamen Mähtod sterben. Und tragen extrem viel zum Artenschutz und zum Naturschutz bei. Und dann ist es einfach auch irgendwo schön, wenn man so ein Tier erlegen kann und erlösen kann und das eben keinen qualvollen Tod sterben muss. Ja. Und ich sag mal, dann ist natürlich, wenn das in so einem Fall ein Einser Steinbock ist, das ist das i-Tüpfelchen, dann hast du eine schöne Trophäe, eine schöne Erinnerung einfach an dieses Erlebnis. Aber genauso wie wenn es ein räudiger Fuchs ist oder ein Rehbock mit Laufverletzung.
Also die Sache ist ja sowieso auch immer, sagen wir mal, was wir immer verteidigen müssen, warum ist ein, sagen wir mal, ein Einser Steinbock mehr wert als ein Fuchs oder der Elefant mehr wert als die Antilope. Am Ende des Tages sind es alles Tiere. Und für mich ist der Frosch draußen genauso wichtig wie der Elefant. Ja. So doof sich das jetzt anhört, aber es ist ein Lebewesen.
Absolut.
Es hat jedes hat's verdient zu leben. Und deswegen finde ich auch, dass wir da sehr drauf achten müssen, auch wie wir die Tiere bejagen und auch wie fair es am Ende des Tages für die Tiere ist. Und auch wie gut die Jagden sind, gerade auch im Ausland oder jetzt zum Beispiel auch in Österreich, ist das natürlich auch krass, wenn dann einfach da jemand anruft und sagt, pass mal auf, ich sehe den hier die ganze Zeit, da muss sich jemand drum kümmern. Ja. Und wenn du dann sagst, ja, ich fahre jetzt oder setze mich dann direkt ins Auto und fahre dahin und mach das, dann ist das schon was, was man einfach sagen muss, was richtig gelaufen ist. Und das merkt man auch einfach dann, dass du das Herz am richtigen Fleck hast, gerade auch für so eine Jagd. Natürlich, ich wäre auch hingefahren, ich wäre auch aus Deutschland hingefahren für den Einserbock. Ich wäre halt 10 Stunden später da gewesen. Ja. Ich hätte es auch gemacht. Es ist ja nicht so, dass man da neidisch drauf sein sollte, sondern man sollte sich über jeden freuen, wenn man so eine Möglichkeit bekommen hat. Und ich glaube, wenn man sich immer für andere Leute freut, irgendwann hat man dann auch das Glück, dass es einem selbst passiert.
So ist es. Und ich sag mal, gerade in dem Fall war es halt einfach wichtig, dass jemand schnell da ist. Ja. Also die haben auch einfach nur Leute aus der Umgebung angerufen, die, sage ich jetzt mal, in 1, 2, 3 Stunden spätestens da sind, dass der eben nicht noch länger leidet. Und für die nächsten Tage war auch nochmal ein Wintereinbruch angesagt. Und da sind dann, wenn ich mich recht erinnere, nochmal 50 Zentimeter bis 1 Meter Schnee gefallen. Und das hätte der definitiv nicht überlebt. Also da wäre es spätestens vorbei gewesen. Und ja, ich will mir gar nicht vorstellen, was das für ein grauenvoller Tod gewesen wäre. Und zu dem Thema, der Frosch ist genauso viel wert. Witzige Story, du glaubst nicht, was ich zum Teil für Schlangenlinien aus den Bergjagden heimgefahren bin, wenn es geregnet hat, weil es mir einfach leid tut, irgendeinen Frosch zu überfahren. Also wenn es nicht sein muss, dann muss es nicht sein. Und wenn ich den dann einfach umfahren kann und langsamer heimfahre, dann ist es mir das absolut wert, weil das ist genauso ein lebenswertes und wichtiges Individuum wie wir.
Und es ist vor allen Dingen auch einfach wichtig für die Natur. Man muss sich das auch immer überlegen, wofür die Tiere da sind. Viele beschweren sich ja auch über Ratten oder über Füchse oder dieses oder jenes. Aber am Ende des Tages räumen die auch auf, genauso wie die Schlangen im Ausland. Die sind auch dafür, die haben auch einen guten Zweck, ob wir sie mögen oder nicht.
Ja.
Aber ja, ich meine, im Haus brauche ich sie jetzt auch nicht haben, bin ich auch ehrlich. Das ist jetzt auch nicht so mein Fan-Favorite, aber ansonsten gibt man sich da ja schon Mühe, dass das alles vernünftig ist. Was sagst du denn, ist dir ausschlaggebend wichtig für die Jagd? Also was sind so die Werte, die du vermittelst und was du auch denkst, was andere haben sollten? Also was dir wichtig ist, damit zum Beispiel auch eine jagdliche Gemeinschaft gut ist?
Als allererstes Respekt vorm Leben. Also man bekommt einfach klar vermittelt, oder es sollte klar vermittelt werden, wir töten ein Lebewesen, was meiner Meinung nach genauso viel wert ist wie wir. Wir sollten uns da als Mensch nicht drüber stellen, sondern wir sind einfach Teil der Nahrungskette und Teil des ökologischen Kreislaufs. Wir sind auf gut Deutsch einfach ein Raubtier, also ein Prädator, der halt in unsere Kulturlandschaft eingreift, damit ein Beisammenleben stattfinden kann.
Ja.
Aber dabei sollte die Moral nicht verloren gehen. Also klar, ein Wolf oder ein Bär, der sagt nicht, oh, das arme Kids, wir mit vielleicht ein bisschen mehr Verstand sagen dann schon, das arme Kids. Ich sag's dir auch so, wie es ist. Mir fällt es jedes Mal wieder schwer, irgendwie Kitze zu erlegen. Das ist eine der unschönsten Jagdarten, aber es gehört halt dazu. Also es ist für ein wildbiologisch richtigen Wildbestand auch wichtig, junge Tiere zu entnehmen. Für die nicht jagdlichen Zuschauer, Kitze sind dann nicht so klein, sondern ja, schon fast ausgewachsen und deutlich
älter.
Die
haben ja auch alle am 1. April Geburtstag, das muss man ja auch nochmal dazu sagen, das ist ja auch sehr wichtig.
Ja. aber auf alle Fälle, also der Respekt vor dem Leben sollte nicht verloren gehen, und du hast vorher auch das Thema Neid angesprochen, das ist, wo wir Deutschen, glaube ich, auch so ein kleiner Vorreiter sind.
Ja.
Also ich bin selber halber Inder und da weiß ich einfach die kulturellen Unterschiede. Wenn du in Indien ein neues, schönes Auto bekommst, dann freut sich gefühlt der gesamte Verwandten- und Freundeskreis wie ein Schnitzel und ist stolz auf dich und toll, was du geschafft hast und mega, dass du das leisten kannst und was weiß ich. Und in Deutschland ist das Erste, was du hörst, irgendwie, ja, oder ist das eine hässliche Farbe? Dann muss man mal die Gegenfrage stellen, ja, welche Farbe hat denn dein Auto? Wenn es da um ein bestimmtes Modell geht. Aber das ist einfach, und bei der Jagd ist es nicht anders. Also gibt es dann oft Geschichten, oh, jetzt hat der den Rehbock geschossen, und auch dieses, klar, es gibt so ein altes Sprichwort, der Grenzbock schmeckt am besten. Aber ich denke mir, wenn du eine gescheite Jagd hast und mit deinem Nachbarn gut klarkommst, dann ist es doch einfach am sinnvollsten, sich abzusprechen, zu sagen, okay, den Bock lassen wir jetzt stehen, der hat gute Gene, der soll sich vererben, der wird alt, und da, wo er sich dann im Endeffekt dann vielleicht zur Brumpf, zur Blattzeit aufhält, derjenige soll ihn dann entnehmen, wenn er reif ist.
Ja.
Aber sowas wird halt einfach mehr und mehr, aber ich sag mal, wir haben ja eh einfach eine Spaltung in der Gesellschaft, die auch vor der Jagd nicht Halt macht. Aber umso wichtiger finde ich dann eben so Sachen wie jetzt unsere Chapter-Gründung, dass wir da eben auch junge Leute wieder zusammenführen.
Und deswegen auch, ich habe... Das ist mir einer der wichtigsten Punkte. Das ist auch was, warum ich, glaube ich, in den letzten Jahren nicht so besonders viel in Deutschland am Jagen gewesen ist, weil es einfach wirklich immer ein Problem ist mit dem Neid, und dir will keiner irgendwie was gönnen oder auch geben. Und deswegen ist es auch dann immer mit wenig Jagdmöglichkeiten noch immer für neue Leute verbunden, weil dann heißt es immer, ja, dann haben wir da wieder zu viele im Revier und dieses oder jenes. Aber am Ende des Tages ist es halt immer nur eine Ausrede dafür, wenn man nicht will, dass eine andere Person einem das wegjagt. Und man ertappt sich ja dann auch manchmal dann selber, wenn man dann irgendwo eine Möglichkeit hat und jagt dann zum Beispiel auf einen Rehbock, dass man dann sagt, boah, vielleicht noch einen Rehbock, aber kann man einfach sagen, reicht erstmal, genau. Soll ein anderer noch einschießen und begleitet vielleicht noch einen Jungjäger auf das Ganze drauf. Da freut sich auch jemand, wenn er da seine ersten Erfahrungen machen kann. So bin ich da zum Beispiel gestrickt. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich dann da jemandem das vergönne. Und ich glaube auch, dass das eine der wichtigen Sachen ist, die wir auch immer weiter vermitteln wollen. Und das ist mir auch zum Beispiel sehr, sehr wichtig, gerade auch für den SCI, dass da keiner irgendwie rumnörgelt und sagt, ja, nee, hier der Naimo hat jetzt hier den Steinbock geschossen, jetzt muss ich einen besseren schießen. Oder oder warum hat er das gemacht oder dieses oder jenes. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Sache. Gerade auch für die Werte, die wir bei uns dann in dem Club auch vermitteln wollen. Es gibt ja sehr, sehr viele Clubs in Deutschland, CIC, Jagdverbände etc. Und ich glaube, das, was wir hier reinbringen wollen, ist ja auch ein Hauch der Amerikaner oder ein Hauch international. Ich glaube, das ist das, was in Deutschland sehr doll fehlt. Natürlich hat man das auch beim CIC, aber ich glaube, dass der CIC, uns jetzt nicht böse ausdrücken zu wollen, ein bisschen altmodischer ist als das, was wir hier vorhaben. Und ich glaube, dass wir hier auch neues Blut und einen neuen Schwung in das Ganze reinbringen, neuen Wind, und da auch direkt versuchen, auch auf was auf politischer Ebene, was wir jetzt auch schon angefangen haben, zu erreichen. Und da auch erstmal vielen Dank an die Leute, die sich da jetzt schon direkt von Anfang an damit drum gekümmert haben und natürlich auch da, sagen wir mal, Kontakte zu knüpfen und sich da auch reinzubringen, weil es natürlich am Ende des Tages ist es eine freiwillige Arbeit, es wird für keinen bezahlt, und das muss man auch einfach sagen, dass die ganze Jagd ja sowieso freiwillig ist. Du hast es eben als Hobby angesprochen. Aber trotzdem ist es ja ein fester Bestandteil unseres Lebens, und es ist auch, ich sag mal so, die Denkweise eines Jägers, der das aktiv auch ausführt, ist ja anders als von einem, der das nicht tut. Ich finde, man achtet auch dann mehr auf die, sagen wir mal, auf die Dinge wie Abläufe und auch auf die, sagen wir mal, Konsequenzen, die man mit sowas herbeiführt. Und ich denke, das ist auch was man sich immer wieder bewusst sein oder bewusst machen sollte, was die Konsequenzen sind von der Jagd, und auch die Außen- oder die Spiegelung nach außen hin. Wir haben
absolut.
Ja, wir haben sehr, sehr viele Leute, die Trophäenbilder posten. Tatsächlich finde ich, geht der Trend extrem zurück. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist.
Das ist mir auch aufgefallen.
Also bei Instagram und bei TikTok und was weiß ich was, geht der Trend wirklich ganz, ganz, ganz stark zurück. Mhm. Also man sieht ganz wenig Trophäenbilder nur noch, sondern eher die Bilder von der Jagd. Und das finde ich auch richtig gut.
Absolut.
Ja, aber ich habe auch nichts gegen Trophäenbilder. Das muss halt einfach nur respektvoll sein.
Genau, also ich finde so zum Beispiel Thema Trophäenbilder, sorry für den Ausdruck, hässlich geschossene Bilder von oben, vom Wild herab, also aufs Wild herab, schaut einfach nicht schön aus, dann zum Teil nicht mal ein Bruch drin. Ein bisschen, weißt du, wir sind zwar eine junge Gemeinschaft, aber Tradition sollte trotzdem beibehalten werden und auch der Bruch und klar, wenn du jetzt irgendwo in Afrika bist und nichts Bruchgerechtes ist.
Ah, da findet man auch was.
Eben, aber es muss für mich auch nichts Bruchgerechtes sein. Also ich stecke meinem Rehbock auch mal einen Holunderstrauch rein, schaut schön aus, ist ein schönes, respektvolles Foto für die eigene Erinnerung, aber dann halt auf Höhe des Wildes und sich auch einfach mal neben das Wild noch setzen und innehalten, dankbar sein für das Fleisch, was man dann letzten Endes und wofür man es ja auch macht. Also klar hat man Freude an der Trophäe, keine Frage, aber letzten Endes gehen wir, glaube ich, alle hauptsächlich wegen der Fleischgewinnung auf die Jagd und alle Jäger, die ich kenne, denen ist Ernährung und einfach eine gute Ernährung und kein Massentierhaltungsviech wichtiger. Dementsprechend sollten wir einfach dankbar sein dafür, dass wir so gutes Wildbret bekommen und auch zu uns nehmen dürfen. Und das empfinde ich als extremes Privileg, dass wir das selber in der Hand haben. Und ja, wenn ich aus der Verwandtschaft oder aus dem Freundeskreis dann oft irgendwie höre, jagen, wie kannst du nur und so weiter. Ja, die fahren dann zum Maggis, wenn nichts mehr offen hat, so ungefähr, und pfeifen sich halt irgendwie Chicken Nuggets oder was weiß ich was rein und hinterfragen halt nichts. Und das ist so diese Doppelmoral, die mich da stört. Ich habe nichts gegen Vegetarier, auch nichts gegen Veganer. Also muss jeder für sich selber wissen, aber ich mag nicht belehrt werden. Und erst recht nicht belehrt werden, wenn es eine Doppelmoral ist. Also wenn Leute das konsequent durchziehen und sagen, ich lebe vegetarisch, ich verzichte auf Fleisch, ich kann das für mich moralisch nicht vertreten, vollkommen fein. Aber das ist, klingt jetzt vielleicht ein bisschen radikal, aber ich bin der Meinung, wenn man Fleisch essen möchte, muss man in der Lage sein, auch ein Tier zu töten.
Ich hatte letzte Woche, waren wir mit Freunden essen, wir waren 8 Leute am Tisch und 7 davon Nichtjäger. Die haben das dann, wir haben da so ein bisschen über das gesprochen, auch was ich mache. Und dann fing das Thema natürlich an. Für mich ist Jagd in Ordnung, aber die Leute, die nach Afrika fahren und da Trophäen jagen oder die nach Asien fahren und dann da einen Steinbock einfach nur schießen. Und das war total interessant, weißt du, dann erklär mal die Vorurteile, wo du die her hast und erklär's mir. Da haben wir dann eine halbe Stunde drüber gesprochen und nach einer halben Stunde waren alle so, okay, ich glaube, wir müssen den Max mal dringend auf eine Jagdreise mitbegleiten und uns das angucken, weil es sich halt auch so gut angehört hat. Und ich fand das halt so, weißt du, das ist so eine halbe Stunde Zeit investieren, aber ich habe von den Leuten, die jetzt vielleicht da Vorurteile gehabt haben, und man kann ja auch, es ist einfach so, man kann ja auch keine positiven Sachen von der Jagd haben, weil es einfach nicht vernünftig in Deutschland berichtet wird, auch absolut, von den Nachrichten oder von den Medien her. Und dann hat man da eine halbe Stunde investiert und hat dann da 7 Leute. Der eine hat mich direkt einen Tag später so praktisch gefragt, kannst du mir Fleisch besorgen, damit wir das mal grillen können? Ich so, ja klar, gar kein Problem, machen wir. Und ich finde, das ist auch eine Aufgabe, die wir haben. Jetzt mal vom SCI aus weg, aber ich finde, das ist was jeder Jäger machen sollte. Deswegen wäre es mir auch tatsächlich wichtig, dass auch an den Jagdschulen, sagen wir mal, die Präsenz des Jägers tatsächlich auch so ein bisschen unterrichtet wird und eigentlich auch besprochen werden sollte, warum wir das Ganze tun und wie man es nach außen trägt. Absolut. Und ich finde das nämlich eine der ganz wichtigen Dinge.
Genau. Ja, ich habe da auch eine lustige Geschichte zu erzählen. Und zwar meine Freundin, die hatte auch so ein ähnliches Bild von der Jagd, was du jetzt gerade von dem Abendessen erzählt hast.
Ja.
Und auch gerade gegenüber der Trophäenjagd. Also da nochmal wesentlich stärker und so, um Gottes Willen, wie kann man nur und so weiter. Und dann, als wir uns kennengelernt haben, wurde sie logischerweise mit dem Thema konfrontiert. Und dann habe ich ihr das halt einfach mal erklärt und habe ihr auch erklärt, dass dann eben, wenn beispielsweise ein Elefant in Afrika geschossen wird, da ein ganzes oder mehrere Dörfer von leben und die, ja, die Summen, die da eben mit eingenommen werden, zum Großteil auch in die Kommunen dort fließen oder in den Naturschutz, in den Artenschutz, dass eben die Elefanten vor Wilderern beschützt werden und die Tiere dort einen Wert haben. Und ich sag mal, da hat keiner was davon. Jeder will Elefanten und andere Wildarten quasi auch in Afrika noch sehen, die nächsten Jahrzehnte. Aber da ist halt einfach ein wichtiger Punkt, es geht ohne die Jagd nicht. Und das wird einfach in Deutschland oft anders dargestellt. Und meine Freundin hat dann auch diese eine Dokumentation, ich weiß nicht, wo sie lief, im ZDF vor einem Jahr oder irgendwo, ich weiß nicht, irgendein Fernsehsender lief mal eine Großwildjagd-Doku vor einem Jahr oder zwei. Auf alle Fälle hat die halt diese Doku gesehen und die war doch recht einseitig berichtet. Ja. Also die Jagd wurde schon auch kritisch betrachtet und man darf die Trophäenjagd auch kritisch betrachten, keine Frage, aber es sollte schon richtig dargestellt werden. Und dementsprechend war die da sehr voreingenommen und hat einfach sich ein Bild davon gemacht und war dann schockiert davon, als sie quasi hinter die Kulissen einen Blick geworfen hat. Bei mir und auch bei guten Freunden von mir, die viel auf Trophäenjagd gehen. Und einfach mitbekommen hat, was Gutes mit dem Geld gemacht wird. Und ist jetzt ein totaler Fan. Also die sagt, das ist so sinnvoll, besser geht's nicht, da kann ja keine NGO mithalten. Ihr bringt das Geld in die Region, wo es gebraucht wird. Das ist die beste Charity-Arbeit, die man machen kann.
Ja,
das sehe ich genau. Und da freue ich mich einfach auch drauf, dass wir da mit dem SCI das vorantreiben können und vielleicht da auch ein bisschen was an der Berichterstattung ändern können, beziehungsweise einfach die Gelder, die wir über Spenden an der Stelle, wir freuen uns dann natürlich da auch gerne über Spenden, einnehmen können und dieses Geld reinvestieren in gute Arbeit, in gute Projekte, in Artenschutz, in Charity für die Bevölkerung auch dort, weil ohne die geht's dort auch nicht. Also ich sag mal, die Tracker dort, was die da leisten, das ist phänomenal.
Aber das geht ja, es fängt ja schon an Schulen zum Beispiel in Deutschland, genau, das überhaupt zum Beispiel zu machen. Ich finde ja auch, was der Jagdverband macht auf der Dortmund-Messe, da gibt's ja diesen Lernort Natur, wo man sich das alles angucken kann. Die ganzen Präparate sind da, da werden morgens Schulen durchgeführt. Finde ich total klasse und das ist, da fängt's an. Es geht ja auch viel um, sagen wir mal, das englische Wort ist Education, was da drüber ist und das fängt im Kindesalter an und auch die Sensibilisierung gerade auch auf Tiere und ich sag mal so, die Jagd hat ja auch nicht nur was mit den Tieren zu tun, sondern es ist auch viel mit den Menschen, wie gerade auch in den Ländern, Asien zum Beispiel ist ein ganz wichtiger Punkt, Tadschikistan, da haben wir auch einen sehr, sehr interessanten Podcast darüber, was die Jagd gemacht hat, um Arten zu schützen und die Bevölkerung praktisch zu belehren, wie man diese Art schützt und wie man von dieser Art leben kann und profitieren kann und das nutzt dann am Ende des Tages dann dafür, dass man die Jagd fortsetzen kann und dass es dort viel mehr glücklichere Menschen gibt, die nicht einfach nur wildern gehen, sondern tatsächlich dann mit dem Tier im Einklang leben.
Ja, ich erinnere mich auch selber noch dran, zu Grundschulzeiten ist meine Grundschullehrerin mit uns zu einem befreundeten Jäger von ihr und der hat uns dann, der war auch Falkner und hatte noch Frettchen für die Kaninchenjagd, hat uns das dann wirklich von Grund auf erklärt und damals hatte ich noch nichts mit der Jagd zu tun und ich habe es verstanden. Also es hat für mich Sinn ergeben und dann im Laufe meiner Jugend wurde ich dann schon irgendwie nochmal vom Freundeskreis eher so in die andere Richtung gedrängt, so, Jäger sind scheiße, die töten nur, haben keine Moral und so weiter und so fort. Sieht man ja auch an so Disney-Filmen wie Bambi. Also das ist halt, ja. Aber ich finde, man sollte sich, bevor man sich ein Bild von einer Sache macht, intensiv mit der Thematik auseinandersetzen und es wird heutzutage immer wichtiger. Man guckt nur irgendwelche Reels oder TikToks an, wo dann eine Meinung schnell kundgegeben wird und hinterfragt das gar nicht mehr. Ja. Und das ist einfach wichtig und Berichterstattung ist einfach in jedem Land unterschiedlich. Sagen wir es mal so.
Also wenn ihr da Lust habt, auch bei uns mitzumachen, schreibt uns bei Instagram, SCI Germany, können wir auch gucken, dass wir dann miteinander sprechen und gucken, ob das passt. Und dann würde ich mich natürlich auch freuen. Und ansonsten, ich denke, wir sind auf der Messe in Dortmund auch vertreten. Und da können wir mal gucken, wir da nicht mit einigen Leuten ins Gespräch kommen. Wir haben auch wahrscheinlich wieder mit unserem Podcast-Studio dort einen Stand, also konnte da auch gerne vorbeikommen. Naimo, vielen, vielen Dank, dass du extra heute hier hingekommen bist. Ich denke, das war ein ganz, ganz spannender Talk und ich würde mich auch freuen, wenn wir in der Zukunft noch was zusammen machen. Und fand ich cool, dich so kennenzulernen und dass wir uns jetzt mal endlich gesehen haben.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Es war mir eine Ehre und ja, es ist immer wieder schön, sich mit dir zu unterhalten und in einen Austausch zu gehen und ich freue mich einfach auf all das, was kommt und was vor uns steht und dass wir gemeinsam anpacken können und was für die Jagd und für den Artenschutz tun können. Und ja.
Vielen, vielen Dank.
Danke.